Schneeweiß und Rosenrot, Rock'n'Roll, Heavy Metal, Kultur und das Leben. Der fetzige Podcast mit Cora und Shake. Servus und herzlich willkommen zu einer ganz, ganz neuen Folge von Schneeweiß und Rosenrot, dem fetzigen Podcast. Mit mir, ich bin die Shake und mir gegenüber sitzt die Cora. Hallo Cora.
Hallo.
Die Cora hat ein bisschen einen kratzigen Hals.
Ja, ich habe mal wieder mir von meiner lieben Tochter ein Kita-Keim eingefangen und dann haben wir alle zu Hause rumgekeucht. Und jetzt bin ich auf dem Weg der Besserung und ich muss auch gar nicht mehr husten. Aber ja.
Zwischendurch hat es noch zwei Gigs gespielt in England und in Athen.
Ja. Genau. Das musste dann, da muss ich dann durch. Das hilft dann einfach nichts. Ne? Zum Glück singe ich nicht. Oder nur bei Lucifer zumindest nur Backing Vocals, da geht das dann. Aber ja,
das ist geschert. Aber dopst du dich dann vor dem Auftritt durch? Wir haben ja im Off schon kurz gesprochen. Du hast ja schon gesagt, dass in England Schutzsache war, dass du da wirklich krank warst. Mhm. Was ballerst du dir vor dem Auftritt dann rein?
Also ich habe jetzt den neuesten Tipp von der Johanna. Die hat mir Aspirin komplett zugesteckt.
Ich war jetzt in der Kabarett-Szene unterwegs und da ist Aspirin-Komplex auch ein Riesending. Das ist witzig.
Der ist hoch
im Kurs.
Hoch im Kurs und weißt warum? Weil dieses scheinbar, ich habe es ja dann auch genommen und ja, mir ging's gut, scheinbar bewirkt dieses Aspirin-Komplex so ein High fast so wie auf Speed.
Genau.
Also,
und das kann man auch überdosieren, sollte man nicht tun. Mhm. Habe ich noch nicht gemacht, aber habe ich mal einen Song lassen.
Ja, ich habe es auch nicht überdosiert und ich glaube, auf der Packung steht auch drauf, ein Sackerl pro Tag oder so.
Steht da Sackerl drauf? Das ist eine wienerische Firma. Ein Sackerl pro Tag.
Stimmt, jetzt ist mein Wiener Unterbewusstsein, das ist durchgekommen.
Und an die Dosierungsempfehlung hast du dich auch gehalten?
Natürlich.
Brav.
Ich nehme halt immer so diesen verschriebenen Hustenstiller oder diesen Hustenblocker her. Da bin ich ein bisschen drauf hängerblim, weil ich so einen krassen Husten habe. Also ich habe dann, wenn ich hust, dann hust ich richtig so richtig aus der Lunge raus. Und ich habe dann, also der Rückflug von England, der war echt fies, weil ich, also wie es der Klassiker halt einfach ist, du sitzt im Flieger und denkst da, okay, eigentlich bin ich schon auf dem Weg der Besserung, mir geht's eigentlich schon wieder gut. Und dann hatte ich den Hustenanfall des Todes. Und
im Flieger so arme, geil, echt.
Ja, die arme Dame neben mir, die hat mit mir mitgelitten, die hat mir wahrscheinlich gehasst.
Die hat gedacht, jetzt steckt mit dem mit der Pest, oh, die blöde Kur.
Ja, und die ist halt, die ganzen Flug über ist die ohne Scheiß mit ihrem Kragen über den Mund ganz, ganz nah am Fenster dran geklebt.
Echt, oder was?
Ja, na wirklich, ich erzähl voll Scheiß. Der neben mir, der hat bloß pennt und Musik gehört, der hat das wahrscheinlich mal nicht mitgekriegt, dass ich neben ihm gestorben bin.
Aber
die links neben mir. Ja, und genau, natürlich sitzt du dann auch in der Mitte. Ist ja
klar, wo du auch nicht gut rauskommst, also, weil sonst ist es immer so.
Ja.
Also ich habe das, wenn man krank ist, diese Hustenanfälle. Und ganz selten passiert es mir zum Beispiel, dass ich mich in meiner eigenen Spucke verschlucke oder sowas. Das ist wie so.
Nein, echt?
Also wo ich denke, wow, Jacqueline. Also ich denke, okay, so, und dann ist das irgendwie in der falschen Röhre und dann kriege ich einen Hustenanfall. So ein richtig so hysterischer, weißt du, so.
Ja. Aha.
Und
ja,
deswegen,
ja,
weil mir das auch schon mal in so Örtlichkeiten passiert ist, wenn ich zum Beispiel irgendwo Plätze reserviere und ich kann den Sitzplan anschauen und ich weiß, es ist was wie Kino, wo es leise ist. Ich reserviere immer am Rand, wo ich schnell rausgehen kann, falls irgendwas passiert. Ich habe da so ein, oder bei Kabarett oder sowas, ich habe so einen Ticker, weil mir das Ort zweimal schon passiert ist und ich dann irgendwo in der Mitte war und dann gefühlt mit Tränen in den Augen versucht habe, diesen Hustenreiz zu unterdrücken und es geht ja nicht.
Also du machst das auch, wenn du gesund bist? Reservierst du dir einen Sitz am Rand?
Einfach aus.
Okay,
das
wow.
Das ist völliger Gaga. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie lang mir das schon immer passiert ist. Aber das schwingt bei mir immer mit. Wenn ich es mir aussuchen kann, sitze ich immer nah am Ausgang, weil ich mir denke, na, wer weiß, wenn da recht trockene Luft ist oder keine Ahnung was.
Und es ist ja, also ich glaube da echt dran, wenn man schon in eine Situation reingeht und sie denkt, okay, da habe ich jetzt wahrscheinlich einen Hustenanfall, dann passiert's.
Ja.
Dann passiert der Hustenanfall, aber das ist eine Kopfsache.
Self-fulfilling
Prophecy. Wenn man
sich
dann reinsteigert. Ja, genau. Es ist voll die selbsterfüllende Prophezeiung, dass das dann einfach passiert.
Ich hatte tatsächlich immer natürlich auch sehr viel Angst, dass mir das mal auf der Bühne passiert, weil es gibt ja so Hustenanfälle, die dauern wirklich, bis du die wieder gefangen hast und bis du wirklich wieder sprechen kannst, ohne dass dieser Juckreiz da hinten, weißt du, so Hustenanfälle, wo es am liebsten mit dem ganzen Arm an Häus obi und irgendwie da so kratzen hat. Und das habe ich mir gedacht, Mann, das, wenn du es mal auf der Bühne hast, das ist einfach 10 Minuten Break, weil das geht nicht. Weil du, wenn da dann irgendwie, wenn das so halb weg ist und du probierst zum Singen und aber es ist mir nie passiert.
Es geht denn.
Einmal war ich kurz davor, da habe ich so beim Eischnaufer, beim Singer so eine Haarsträhne von mir selber gefressen. Und die ist mir gefühlt bis da runtergehängt. Und dann habe ich mich irgendwie zum Beispiel Schlagzeugerin umdrehen und habe irgendwie so diese Haarsträhne wieder rausgezogen. Und da war es ganz kurz davor, dass ich mir gedacht habe, aber das war das Schlimmste. Haare im Maul.
Ja. Nee, das geht nicht. Haare im Maul.
Nee. Das singt sie selbst.
Haare
schlecht.
In der Nase ist auch nicht gut. Haben wir ja schon mal besprochen, das Thema. Also ich habe ja schon Haare irgendwie in der Nase gehabt bis zum Hirn.
Genau. Oder Haare im Instrument vom Nebenmann.
Oh ja. Auch schlimm.
Schlecht.
Betrifft mich dann nicht, also oder weniger.
Ja, stimmt.
Aber meine Person neben mir ist dann die leidet.
Ja, das ist Haare eigentlich. In so einem Genre wie Rock und Heavy Metal ist diese langen Haare, die ja Pflicht sind irgendwie, eigentlich schlecht gewählt. Ist eigentlich sau unpraktisch. Headbanging auf der Bühne, wenn du nur irgendwas anders machen musst, ist sau unpraktisch.
Ja, das Leben ist gefährlich als Rock'n'Roller.
Ja,
und es ist aber auch authentisch.
Stimmt.
Also
immer kurz vorm Erstickungstod. Das gibt dem Ganzen so eine Dringlichkeit.
Oder vor der Skalpierung.
Ja, genau.
Also es kann alles passieren on stage.
Das stimmt. Aber dann sind wir ja froh, dass du wieder halbwegs auf dem Dampfer bist, dass die Auftritte schön waren.
Super waren's.
Warst du eigentlich nur einen Tag in Athen?
Cool. 2 Nächte.
Also ja.
2 Nächte. Wir haben einen Abend geprobt. Boah, das war auch krass. Da habe ich über einen Fender Twin Reverb gespielt. Mhm. Einen Verstärker, den ich noch nie benutzt habe. Aber es war auch eine Herausforderung, einfach da aus diesem alten Vintage-Verstärker, den Sound
zu kriegen.
Aus zum Zirgen, den ich wollte.
Hast du den auf der Bühne dann auch gehabt, oder was?
Nee,
okay.
Auf der Bühne habe ich dann einen Marsch gespielt. Genau, aber ja, dann haben wir da geprobt und am nächsten Tag habe ich ausgeschlafen bis um 10 in der Früh. Und dann habe ich die Balkontür geöffnet und dann schien mir die Sonne entgegen und es war einfach ein wunderschöner Sommertag. Und ich habe mir gedacht, ich glaube, ich bin jetzt im falschen Film. Und dann habe ich mich echt, ich hab mich nämlich nicht darauf eingestellt, dass ich dieses Jahr nur irgendwie Sommer abkriege oder irgendwie mediterranen Flair. Und dann habe ich mich auf den Balkon gehockt und habe Gitarre gespielt und Kaffee getrunken und habe mein Leben genossen.
Voll geil.
Ja, das war der Hammer.
Sehr, sehr schön. Und der Gig am Abend war auch eine gute Sache.
Ja, der Gig war...
Ist klaffer.
War super. Ist klaffer.
Stimmung.
Lief gut. Stimmung war super.
Sehr schön.
Stimmung war gut. Halloween-Abend.
Vor
Halloween gespielt, da war jeder...
Gut drauf.
War, genau.
Ja, das ist sehr schön.
Gute Stimmung.
Mein Gott, nochmal so einen Sommertag, da würde ich gerade auch... Da würde ich viel verkaufen dafür. Ich habe ja nichts, aber wenn ich was hätte, dann ich was Teures abgeben.
Ich war ja da mental gar nicht drauf eingestellt, weil ich fahre ja dahin für einen Gig. Das heißt, ich habe jetzt nicht im Kopf, boah, da ist voll schön, ich mache jetzt hier Urlaub oder so. Und dann habe ich echt die Tür so aufgemacht und habe mir gedacht, ja, Wahnsinn. Ich bin ja in Athen, stimmt. Das ist schon
geil.
Ja.
Aber jetzt bist du wieder back. In the nebelige Oberpfalz.
I'm back in the right at the moment very sunny Oberpfalz, but it's gonna be neblig super yes. gerne, I'm pretty sure.
Ja, ich hab's halt auch sonnig und wir nehmen wieder in der Früh auf. Sehr mhm. spannend. Und jetzt hast ja du ein bisschen, jetzt hast ja du ein bisschen einen rauen Hals. Und es trifft mhm. sich ja so gesehen gut, dass ich ja heute viel erzähle. Aber ich ja. habe eigentlich sehr viele Fragen für die Cora zwischendrin notiert.
Ja, es macht nichts.
Geht schon, oder?
Ich öle meine Stimme mit Kaffee.
Okay, sehr gut. Weil eigentlich steht alle 3 Zentimeter auf meinem Word-Dokument Cora, 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 Cora.
Okay.
Cora. Cora, 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 Cora. Also, mach dich einmal hier bereit. Ich quetsche dich aus wie eine Zitrone.
Holla, die Waldfee. Okay, ja, ich stell mich, bin bereit.
Um mal im mediterranen Flair noch zu bleiben. Mit der Zitrusfrucht. So, dann würde ich sagen, start mal los. When you are ready.
Mal. I'm ready. Und so, sowas von.
Jetzt mal ganz zum Anfang gehen wir heute mal ganz kurz sehr weit zurück.
Also was Altes wieder.
Ich glaube, so weit zurück waren wir noch nie. Wir gehen ins Jahr 1825.
Okay, das ist sehr weit.
Das ist sehr weit zurück, aber wir bleiben nicht lang. Keine Sorge. es wird jetzt keine, weiß ich nicht, K&K-Monarchie-Folge. Wobei, die spielt eine Rolle, weil wir befinden uns tatsächlich in Wien. Da waren wir heute schon.
Okay.
Im Sackerl.
Waren wir kurz. Ja, Sackerl.
Und am 25. Oktober 1825 wird nämlich in Wien ein gewisser Johann Baptist Strauß geboren.
Mhm.
Und oh! den kennt man vielleicht.
Boah, ich hab schon Vermutung von wem.
Ja. Sei mal nur Startner, Schwan. Du darfst es gleich rauslassen. Und der Johann Strauß ist ja ein sehr bekannter Komponist. Der ist auch in die Geschichte eingegangen als sogenannter Walzerkönig, weil mhm. der den weltweit berühmten Donauwalzer komponiert hat. Und zwar, als er am Hof vom Kaiser Franz Josef I. gewirkt hat. Das ist ja wie oft bei diesen Komponisten da, das sind ja alles so Wunderknäblein gewesen, die dann mit 4,5 schon ihre erste Oper komponiert haben und sowas. Also ich glaube, bei ihm, er hat seinen ersten Walzer im Alter von 6 Jahren komponiert.
Oh, klar. Okay. Aber das war noch nicht der Donauwalzer.
Das war noch nicht der Donauwalzer. Das wäre krass okay. gewesen, aber er hat seinen ersten ja. Walzer. Und also wenn ich zurückdenke, was ich schon mit 6 Jahren so gemacht habe, ich kann mich nicht mehr aktiv erinnern, aber einen Walzer habe ich nicht komponiert, glaube ich.
Ja,
ich hatte mit 6 Jahren so eine kleine Kindergitarre. Da habe ich Jingle Bells gespielt und das war mit so Punkten. Mit verschiedenfarbigen Punkten und mein Notenbuch war dann quasi die Punkte, die ich dann drücken musste. Gelb,
ah,
blau,
okay.
grün, grün, gelb, blau, grün, grün. So quasi ging das.
Jetzt hast du aber Bruder Jakob.
Ja,
so
das stimmt.
Jingle
Bells. Das war gerade aufgefallen. Wir gehen Jingle Bells.
Dun, dun, dun,
grün, grün, dun, gelb, dun, dun, grün, grün, dun. Gelb, rot, blau. Ja, genau.
Ah.
Ja, also das habe ich mit 6 gemacht. Auf jeden Fall. Und der Johann Strauß, der war, wie gesagt, sehr bekannt, hat für den Kaiser Franz gewirkt und war auch 3-mal verheiratet, blieb aber in all seinen Ehen kinderlos. Und das ist insofern interessant, weil die Person, um die es heute geht, die behauptet, dass sie mit
Sie?
Johann Strauß verwandt ist väterlicherseits. Um wen geht's ja. denn, Cora?
Nita Strauß.
Du bist so schlau. Du bist so schlau. Wie schon den Namen. Das erste Mal Strauß, die Augen. So große Augen hat die Cora gehabt. So große Augen. Und genau, der hatte ja aber keine Kinder. Und mhm. man kann natürlich trotzdem verwandt sein, auch wenn jemand kinderlos bleibt. Aber ich habe das mal nachgedacht. Checkt, weil man den Stammbaum am Wiener Institut für Straußforschung kann man sich den Stammbaum
wow.
anschauen.
Cool.
Und da wird weder die Nita Strauß noch ihr Vater werden da irgendwo auch nur erwähnt. Also in der offiziellen Stammbaumforschung ist es eigentlich so, dass sie nicht verwandt ist, aber sie und ihr Vater haben das in Interviews, also wird das immer mal wieder aufgegriffen, dass sie väterlicherseits mit Johann Strauß verwandt ist.
Aber da ist überhaupt nichts dahinter quasi. Oder man munkelt.
Ja, sie,
oder
also man munkelt, sie sagt, es ist so, vielleicht mhm. ist es über so viele Ecken, dass man es in diesem Wiener Strauß-Institut nicht festgehalten hat, aber mei, es klingt halt gut.
Ja, natürlich klingt es gut, klar.
Genau. Also, es geht um Nita Strauss. Also, vorher waren wir im Jahr 1825, da bewegen wir uns jetzt gleich wieder weg und jumpen ins Jahr 1986. Da ist die Dame nämlich geboren in Los Angeles und sie heißt eigentlich Vinita Sandhya Strauss. Das ist ja quasi Name. Und Nita Strauss war von vornherein, weil sie ja mit Johann Strauss verwandt ist, wie wir jetzt wissen, sehr musikalisch und ist auch in einem sehr musikalischen Elternhaus aufgewachsen. Und sie hat eben auch gesagt oder erzählt in Interviews, dass in ihrem Elternhaus sehr viel Klassik gelaufen ist. Wie wir ja jetzt wissen, wegen dieser direkten Blutsverwandtschaft, die man
nur
deswegen zu ihrem Ur-Ur-Ur-Fantasie-Onkel-Opa Johann Strauss. Und sie erzählt auch, dass quasi ihr Vater ihr so die ersten Griffe auf der Akustikgitarre gezeigt hat. Mhm. Und Cora, du hast ja uns auch schon mal so ein bisschen über deinen gitarristischen Werdegang erzählt, aber ich kann mich zumindest nicht erinnern, vielleicht bin ich ja schlechte Zuhörerin. Du hast mit 9 angefangen.
Ja.
Mit klassischer
perfekt
Gitarre.
Perfekt zugehört. Richtig.
Genau. Aber was war jetzt so dieser Initialzündungspart, dass du das wolltest? Oder wurdest du von deinen Eltern da so ein bisschen hingeschubst? Oder hast du gesagt,
ja,
ich will?
Na, letzteres. Ich wollte eigentlich, also dafür bin ich meine Eltern bis heute noch unglaublich dankbar, dass die damals für mich mit meinen 9 Jahren entschieden haben, dass ich Gitarre spielen soll, weil ich eigentlich Saxophon spielen wollte.
Aha.
Also das habe ich mir irgendwie eingebildet. Ich habe, also Priorität 1 war Saxophon, Priorität 2 war Gitarre oder so. Und ich bin jetzt so dankbar, weil, also Saxophon ist natürlich ein wunderbares Instrument, richtig, richtig cool, bin ich nach wie vor voll der Fan. Aber es ist halt eben nur ein Solo-Instrument und man muss schon wirklich extrem krass dranbleiben, um auch dann Fuß zu fassen, sei es in einer Band, sei es in einem Orchester oder wo auch immer. Und
ich überlege gerade, also könntest Gitarre. Halt bei Ghost spielen. Die haben eine Saxophonistin.
Ja,
fest im Ensemble. Die spielt aber auch Keyboard. Mhm. Ansonsten überlege ich gerade, welche Rockband wirklich fest eine Saxophonistin dabei hat. Schwierig. Warum Saxophon?
Ja.
Weißt du das noch? Warum das irgendwie für dich so ein Ding war?
Boah, ich weiß nicht. Vielleicht wegen der Lisa Simpson, wobei die hatte ich gar nicht so auf dem Schirm irgendwie. Ich weiß nicht. Es waren halt die 90er, ne? Also 90er war halt auch einfach sehr viel Saxophon unterwegs. Und
okay. Du wolltest Saxophon
also
spielen,
so.
Deine Eltern haben gesagt, na, du lernst was Gescheites, du lernst jetzt Gitarre.
Ja, genau, so ungefähr. Erzähl doch mal was Gescheites. Na, genau. Also das war, ich war dann aber auch voll cool damit, dass ich Gitarre gespielt habe. Also ich habe es ab dem ersten Moment dann cool gefunden. Na, ich habe mir da jetzt aber nicht irgendwie gesagt, nein, ich will aber Saxophon spielen und so. Hat wahrscheinlich auch finanzielle Gründe gehabt von meinen Eltern aus, weil so ein Saxophon kostet ja dann auch einiges mehr als,
ja,
als so eine Gitarre.
Und was würdest du sagen, warum bist du im Gegensatz zu vielen anderen Kindern an diesem Instrument dran geblieben? Weil ich habe auch, wie gesagt, Jingle Bells und dann 6, 7 Gitarrenstunden gehabt und fand meine Lehrerin aber doof. Und dann habe ich gesagt, Gitarre spielen.
Ja, es steht und fällt mit einem guten, mit einer guten Lehrerin. Na, ist echt so. Wenn du einfach jemanden hast, mit dem du gut zurechtkommst und der dir erfordert, aber nicht überfordert, dann ist das auf jeden Fall eine super Sache. Und ich bin ja dann auch 10 Jahre bei meinem Lehrer geblieben, bis zum Abi. Und der hat mir schon, dem sein Standardspruch war und ist, glaube ich, immer noch nichts gesagt, es klopft nur.
Mhm. So, Anna. Okay.
Nein, quasi. Ein bayerischer, also urbayerischer Spruch, den ich aber, also in gewisser Weise gar nicht so schlecht finde. Weil man halt sich nicht in seinem Erfolg suhlt, sondern einfach so einfach gewisse Disziplin aufbaut dadurch.
Machst du das mit deinen
zumindest
SchülerInnen auch so?
Na.
Das kann man heutzutage.
Du
bist viel zu nett.
Ja, ich bin viel zu nett mit meinen SchülerInnen, aber ich bin dann schon aber auch so, dass ich sage, okay, jetzt haben wir das Lied das fünfte Mal gespielt, heute. Jetzt schaust du mal wirklich, dass du dich dahinter klemmst und dass wir das nächste Mal dann wirklich abschließen können. Und wenn es dann wieder immer noch nicht klappt, dann habe ich ein Gespräch mit den Eltern und meistens funktioniert es
ja.
Sobald ich mit den Eltern...
Droht oder was? Ich sag's der Mama!
So. Genau.
Okay. Ja. Aber ja. Ich habe mir jetzt schon gedacht, dass du keine extrem strenge Gitarrenlehrerin bist.
Na, ich bin schon lieb.
Ja, das wäre schon eine interessante Seite an dir. Ich würde es gut finden eigentlich, aber ich kann es mir nicht vorstellen. So richtig strenge Cora.
Ja. Einfach eine komplett andere Persönlichkeit. Ja, ich schließe die Unterrichtstür hinter mir und dann...
Bam, lass alles raus.
Ja. Genau, mein ganzer Frust. Nichts sagt es doch nur.
Gut, strenge Cora, kein Saxophon.
Mhm.
Ja. Ich ärgere mich immer noch ein bisschen. Hattest du nie eine Phase als Kind, wo du mal gesagt hast, ich mag jetzt nicht mehr Gitarre spielen?
Ja, voll, hatte ich schon. Also, ich kann mich erinnern, dass ich so in Pubertätszeiten, da habe ich da erst einmal kaum mehr gespielt. Und dann habe ich auf einmal dann richtig früh wieder gespielt. Das war so genau in der Zeit, 13, 14, so die wirklich schwierige Phase, wo ich dann aber irgendwie gemerkt habe, dass Musikmachen mein Ventil ist. Also, dass ich wirklich diese kreative Betätigung auch dafür nutzen kann, dass mir besser geht, so. Und ab dem Moment war das schon so ein Klickmoment.
Hat's geschnackelt.
Wo ich mir gedacht habe, okay, das mache ich jetzt nicht für irgendjemand anders, sondern ich mache das für mich. Ich mache Musik für mich.
Ja, das ist, glaube ich, ein wichtiger Aha-Moment.
Mhm.
Ab dem Zeitpunkt, wo man das checkt. Bei mir war halt das Problem, wo ich noch so klein war und Gitarre eben ein bisschen gespielt habe. Ich habe halt einmal, wie halt jedes Kind, ständig wahrscheinlich halt mal sagt, ich mag jetzt nicht mehr. Und meine Eltern haben halt dann sofort gesagt, okay, meine Mutter musste Zither spielen und wurde da durchgequält und hat's gehasst. Und die hat sich natürlich völlig verständlicherweise und ja auch sehr löblich vorgenommen, dass sie ihre Kinder nie zu sowas zwingt. Aber im Nachhinein wünschte ich mir, meine Eltern hätten ein wenig mehr Widerstand gezeigt und einmal gesagt, also sonst haben die schon auch Nasenkinder. War jetzt nicht so, dass ich kleine Prinzessin irgendwie alles gekriegt habe, was ich wollte oder alles durfte. Das war irgendwie so ein Anliegen, dass man das nicht muss. Und dann haben die halt sofort gesagt, ja, okay, dann lassen wir's.
Ja, da war der gute Wille dahinter, voll. Ne, dass man dir nichts aufzwingt.
Genau, und da hätte ich mir ein bisschen gewünscht, dass sie sagen, du, wir haben das Zeug, du machst es jetzt noch ein bisschen aus.
Mhm.
Weil das wäre, weiß ich nicht, wie lang es dann gut gegangen wäre. Das denkt man sich natürlich im Nachhinein immer, hätte, Fahrradkette, aber das wäre schon schön gewesen, wenn das noch ein bisschen länger gegangen wäre.
Oder dann vielleicht so den Lehrer wechseln oder so, weil es ist wirklich, also es ist so wichtig, dass du einen guten Lehrer hast. Das ist eins der wichtigsten Dinge.
Nee, das hat bei mir nicht so gut funktioniert, aber naja, so ist es nun mal. Die Nita Strauss ist aber schon dran geblieben, wie man sich vielleicht denken kann. Und es hat bei ihr so einen ganz gewissen Auslöser gegeben, der sie dann so richtig in den Gitarrenbann gezogen hat. Und es war bei ihr ein Film, den sie als Teenie das erste Mal gesehen hat. Der Film ist auch 86 rausgekommen, also in ihrem Geburtsjahr. Mhm. Und der Film heißt Crossroads, Pakt mit dem Teufel. Kennst du den?
Oh, ja, da geht's doch um Robert Johnson,
genau,
oder? Und jetzt bin ich mir aber nicht sicher, ob ich den Film gesehen habe oder eine Doku. Oder gibt's da einen richtigen Film?
Das ist ein Spielfilm.
Über Robert Johnson. Okay,
also
nee, den habe ich noch nicht gesehen.
Großen und Ganzen um Robert Johnson, weil sie nach einem verschollenen Song quasi von ihm suchen wollen. Das ist eine absolute Blues-Legende und ein sagenumwobener Charakter, der King of the Delta Blues, der ja an einer Wegkreuzung seine Seele an den Teufel verkauft haben soll, im Austausch für musikalischen Erfolg. Und das ist halt so ein Road-Movie quasi. Mhm. Und dieses Seele an den Teufel verkaufen ist ja seitdem auch ein gern verwendetes Motiv.
I sold my soul to rock and roll.
Genau, im Rock und Heavy Metal. Und in dem Film spielt auch ein Herr mit, der hat eine ganz kurze Szene-Rolle, der sich mit dem Gitarrespielen schon auch ein bisschen auskennt, würde ich jetzt sagen. Und als die Nita Strauss quasi da mit 11 oder so sitzt und diese Szene mit diesem Typen sitzt, da ist bei ihr der Schnackelmoment quasi. Und es handelt sich bei diesem Herrn um niemand Geringeres als Steve Vai.
Oh, okay.
Und das wissen wir ja, Steve Vai ist ja schon eine Gitarrenlegende. Und soweit ich das beurteilen kann, ein recht netter Zeitgenosse. Ich glaube, ich habe einmal mit Steve Vai und Nuno Bettencourt telefoniert, weil die da bei Guitar X oder sowas mitgemacht haben. Das war halt wieder irgendeine Show mit 6 Super-Gitarristinnen. Da war da irgendwie Malmsteen noch dabei und wer war denn da noch dabei? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall haben wir telefoniert und die waren beide sehr, sehr nett und der Steve Vai ist mir als sehr witziger Zeitgenosse da in Erinnerung geblieben. Das ist ein cooler Dude, glaube ich. Und in dem Film gibt es halt so eine legendäre Szene, da liefert sich der Steve Vai, aka Jack Butler, das ist quasi sein Charakter, ein ziemlich legendäres Gitarrenduell mit Ralph Macchio, das ist der Schauspieler, der spielt da den Eugene Martone, das ist quasi der Hauptdarsteller in diesem Crossroads-Film. Und das musst du mal anschauen, Cora, das ist eine sehr lustige Szene. Ich habe den Film auch noch nicht ganz gesehen, aber die Szene habe ich mir im Zuge der Recherche reingefahren und das ist ziemlich witzig. Die sind da auf so einer Bühne vor relativ steifem Publikum, die da zuschauen, wie diese zwei Gitarristen sich duellieren. Und Steve Vai macht das halt so, wie man es von Steve Vai kennt. Der hat ja dieses Signature-Gitarre sprechen lassen Ding. Ja. Das kennt man ja vielleicht zum Beispiel von der Soloplatte von David Lee Roth. Bei dem Song Yankee Rose am Anfang macht er das ganz krass. Das klingt wirklich, als würde seine Gitarre reden. Und jetzt kurzer Spoiler-Alarm. Ich sag jetzt, wie das Battle ausgeht.
Sag's.
Was meinst?
Sag's. Ich glaube nicht, dass Steve Vai gewinnt.
Er verliert. Steve Vai verliert das Battle. Und die Kommentarspalte dazu auf YouTube zu diesem Ausschnitt ist ziemlich witzig. Weil natürlich klar ist, dass Steve Vai selten ein Gitarrenduell verliert. Und der Schauspieler, der den anderen Gitarristen spielt, natürlich eigentlich gar nicht Gitarre spielen kann. Da steht zum Beispiel sowas drunter wie, I don't know which was better acting. Macchio acting like he could actually play or Vai acting like he couldn't. Oder sowas wie, Legend has it that Steve Vai had to break 3 fingers and break his left wrist in order to film the scene and not make a fool of the protagonist. Also da kann man sich mal ein bisschen durchscrollen da unten, das ist ziemlich lustig zum Anschauen. Und genau, er verliert. Die meisten wissen, Steve Vai verliert wenige Gitarrenduelle und diese Szene hat bei Nita Strauss irgendwie komplett eingeschlagen und hat sie dazu bewegt, dass sie selbst auch so Gitarre spielen will. Und dazu habe ich ein Zitat von ihr rausgesucht aus einem Internet, wo sie eben über diesen Moment auch so ein bisschen spricht.
Aus einem Internet.
Aus einem Internet.
Aus so einem Internet hast du es rausgezogen,
eigentlich
oder?
Aus einem Interview, aber das Interview war im Internet. Aus einem Internet. Sick.
Ich hab dich gewusst, dass es mehrere
Internets gibt. Ja, Cora, da lernst du mit mir noch einiges. Ich möchte das gern so stehen lassen. Aus meinem Internet nämlich so. Ich gehe noch einen Schritt weiter und sage mein Internet.
Ja, jeder hat sein eigenes Internet.
Und bei ihm steht was anderes drin. Das stimmt wahrscheinlich sogar.
Ja.
Ich hab's aus. Das wäre mir komplett. Ich war schon so im Zitat von meinem Internet drin, dass ich da überhaupt nicht dran gedacht habe. Aus einem Interview natürlich.
Ja.
Liebe Friends da draußen, Interview. Ich zitiere. Ich war damals gerade 13 und fand Steve unglaublich cool. Bis heute gehört es zu meinen vorrangigen Zielen, so cool zu wirken wie Steve war in Crossroads. Man sieht den ungeheuren Spaß, den er beim Spielen hat. Ich könnte jeden Ton seines improvisierten Solos nachsingen, so häufig habe ich es mir angeschaut. Es ist auch jetzt noch auf meinem iPad und ich schaue es mir nach wie vor regelmäßig an. Und das finde ich irgendwie so schön, weil ich kenne das, dass es so Sachen gibt, die man irgendwie als Kind sieht und was so einen bleibenden Eindruck hinterlässt und man sich das so immer mal wieder, wenn es einem schlecht geht. Ich meine, wir hatten ja zum Beispiel, dass du oft an Valeria denkst.
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, das ist quasi wahrscheinlich das Äquivalent ist bei mir die Valeria.
Ja,
oder so.
Also dass man so, ja. Dann geht's einem schlecht und dann schaut man oder hört sich das an, was man schon 8 Millionen Mal sich angeschaut und angehört hat. Und dann geht's irgendwie wieder besser. Das ist wie so ein
oder auch als Ansporn, weißt? Wenn's mal irgendwie, du denkst, ja, das hat alles keinen Sinn mehr, das ist alles irgendwie eigentlich, wie du schon sagst, wenn es einem schlecht geht, dass man sich das anschaut und checkt, warum man das Ganze macht, warum man damit angefangen hat.
Ja, gibt's jetzt neben der Valeria, gibt's sowas auch sowas in deinem Leben, so ein irgendein Solo oder irgendein Musik, irgendein Riff oder sowas, das so, wenn ich höre, das macht immer wieder was mit mir.
Auf jeden Fall mein absolutes Lieblingsalbum Somewhere in Time von Iron Maiden. Da brauche ich mal bloß Alexander the Great hören, den Bridge-Teil. Und da weiß ich dann genau, okay, that's why. Das ist genau der Grund, warum ich Musik mache. Voll. Das ist so, überhaupt alle Iron Maiden. Die sind für mich einfach so dieses Safe Space. Also es ist dann immer so.
Alle?
Okay, alle. Durch die Bank.
Ach, die mit Blaze
also,
Bailey.
Sogar Blaze Bailey ist auch in Ordnung. Ist jetzt zwar nicht Nummer 1 Wahl, aber was ich sagen will, ist, für mich ist es so, okay, ich höre mir alle möglichen Musik an, aber wenn es mir mal wirklich nicht gut geht, dann weiß ich, ich hab da meine Iron Maiden Alben. Und die ja immer auch, wenn es mir richtig schlecht geht. Natürlich ja immer die auch, wenn es mir nicht nur richtig schlecht geht. Aber es ist ungefähr so wie ein Medizinschrank, dass ich darauf zurückgreifen kann und weiß, diese Alben gibt's und die fangen mir immer auf.
Mhm. Und die kann einem ja auch niemand mehr wegnehmen. Also das Allerbeste dran. Ja.
Voll.
Ja, also ich habe das ja mit AC/DC genauso und es ist einfach so, wenn es mir schlecht geht, geht's mir mit AC/DC besser und wenn es mir gut geht, geht's mir mit AC/DC nur besser.
Genau.
Also das ist einfach ein sehr probates und sicheres Mittel, um die Stimmung zu heben. Also es holt einen jetzt nicht aus jedem schlimmen Loch komplett raus, aber es macht's immer ein bisschen besser, egal wie gut es gerade ist. Und das ist schon, that is the power of music, I think.
Genau.
Das ist richtig krass. Und genau, bei Nita Strauss ist es eben dieser Steve Vai Duell-Solo-Part in dem Film, der das in ihr auslöst. Und sie hat natürlich in Interviews und in meinem Internet sehr
in deinem Internet drin,
über Steve Vai auch gesprochen, weil der halt irgendwie in ihrer Karriere so einen wichtigen Stellenwert hat. Und zum Beispiel ein weiteres Zitat über Steve Vai von Nita Strauss. Die Art und Weise, wie er an die Gitarre herangeht, ist mehr als nur coole Noten zu spielen. Es ist so viel mehr. Wenn man die Geschichte darüber liest, wie er 10 Tage lang gefastet hat, um For the Love of God aufzunehmen, was ich übrigens auch versucht habe, das funktioniert aber nur bei ihm. Bei mir hat es nicht geklappt. Ich wurde dadurch nicht kreativer, sondern einfach nur richtig launisch. Ich finde einfach, dass Vai mit seiner Balance aus Technik und Leidenschaft für das Instrument das, was er spielt, so interessant, emotional und cool klingen lässt. Es gibt so viele Gitarristen, die vielleicht schneller spielen können, aber sie haben nicht das gleiche Maß an Emotionen in ihrem Spiel und deshalb bewundere ich Steve Vai so sehr. Und ich habe das nochmal nachgelesen. Dieses Instrumentalstück, das sie da anspricht, dieses For the Love of God, hat er 10 Tage gefastet. Und hat's am 4. Tag von dieser 10-tägigen Fastenkur, hat Steve Vai dieses Stück aufgenommen mit der Begründung, ich versuche mich in relativ veränderte Bewusstseinszustände zu versetzen, denn in diesen Zuständen kann man auf Dinge kommen, die selbst für einen selbst einzigartig und überraschend sind.
Das klingt fast biblisch.
Schon, oder?
Er fastete.
Ja, und dann hat er dann die Erleuchtung und haut da das Instrumentalstück rein. Also ich glaube nicht, dass es meinem Gitarrenspiel helfen würde, wenn ich 10 Tage faste.
No chance, überhaupt nicht. Also mir wird's da wieder niedergehen. Ich wäre extrem hangry. Ja. Und immer noch mehr und mehr und mehr, ja, hangry. Und allein der Fakt, dass meine Hände quasi zu Eisklumpen wären, wenn ich mich nicht richtig ernähre, ja, das kannst du vergessen. Also ich muss gut essen, damit ich funktioniere.
Ja.
Und ich verstehe das mit dem Bewusstseinszustand, aber muss man da sich da so selbst kasteilen? Muss man da jetzt unbedingt die Option, ich hungere mich in Grund und Boden, muss man da diese Option
muss
wählen?
Muss man natürlich nicht, aber so Fastensachen ist ja in vielen Religionen und Heilfasten und so Kuren gibt's ja mit Transzendenz und ohne. Die eine machen es, weil es gesund sein soll, die anderen machen es wirklich, um irgendwelche höheren Bewusstseinsebenen zu erlangen. Das ist ja Fasten, das ist ja auch in jeder Weltreligion irgendwie ein Ding. Aber
ja, ist
für
natürlich,
mich wäre es auch nichts, aber ich bin ja nicht so eine Spiritante.
Für Steve Weiss ist das natürlich unglaublich gute Publicity, ne? Weil das macht ja, das setzt ja dem seinem Image als Gitarrenvirtuoso nur eine Schippe.
Natürlich, ich meine, ob der wirklich gefastet hat oder nicht, ist ja scheißegal. Er kann es einfach erzählen und dann ist eine gute Geschichte,
ja,
zu dem
voll.
Ding. Und ich erzähle es im Podcast.
Ja.
Und das ist der Peak an Publicity, den Steve Vai damit bekommt.
Wahrscheinlich, ne?
Neben Steve Vai ist aber bei Nita Strauss tatsächlich so, dass sie ein bisschen härtere Mucke hört. Private in ihren Teenagerjahren. Zum Beispiel, glaube ich, hört sie viel so Melodic Death Metal Zeug. So Bands wie In Flames zum Beispiel. Aber wenn man sie nach den Top-Vorbildern an der Gitarre fragt, sind's eigentlich immer so krasse, schon auch Shredder, würde ich sagen. Also sie, Steve Vai ist natürlich ganz vorne, dann sagt sie Jason Becker, Joe Satriani, Sean Lane, das war jetzt einer, der hat mir nichts gesagt.
Mir auch nicht.
Greg Howie, Paul Gilbert und John Petrucci. Und das sind ja schon alles so ähnliche.
Das sind also so Solo-Shredder.
Und ich würde sagen, schon auch teilweise, also vielleicht sehe ich das jetzt auch falsch, aber sowas wie Jason Becker und Joe Satriani oder Paul Gilbert sind schon sehr, also krass virtuos, aber schon auch sehr mathematisch.
Oh, okay.
Würde ich sagen. Das hat schon so sehr, das ist so, ich finde, da gibt so, es gibt so unterschiedliche Virtuositätslevel an der Gitarre. Und ich finde, es gibt Gitarristen, die sehr irgendwie so emotional clean und sehr technisch und sehr mathematisch spielen. Also die krasse Sachen spielen. Wirklich, was ich denke, das sei ich kein Mensch gar nicht machen. Aber das hat so ein bisschen was Steriles.
Vielleicht ist deshalb, weil ich mich gerade gefragt habe, vielleicht ist deshalb der irgendwie Malmsteen nicht mit dabei in dieser Liste.
Ja, das hat mich auch ein bisschen verwundert, gell?
Ja, weil den würde ich jetzt weniger als mathematisch einstufen.
Ja, der ist aber nur nervig. Sorry.
More is more.
Das ist ein guter Satz tatsächlich. Ja.
Da hat er mal den Nagel auf den Kopf getroffen.
Aber ja, also irgendwie Malmsteen habe ich irgendwie auch keine Meinung, dass dieser Neo, das hat alles seine Berechtigung und super, aber gibt mir gar nichts. Mir gibt aber auch Joe Satriani überhaupt nichts oder Paul Gilbert auch wenig. Jason Becker kenne ich zu wenig. Steve Vai ist so ein Mittelding. Ich kenne ja Steve Vai jetzt, wie gesagt, von verschiedenen Engagements, die er so hatte. Steve Vai ist halt irgendwie immer noch ganz coole Brezen in meiner Wahrnehmung. Deswegen finde ich den ganz cool. Die anderen sagen mir irgendwie, das ist mir so zu technisch.
Ich habe da auch wenig Berührungspunkte irgendwie. Also ich verstehe, warum er sich die anhört, um einfach zu sich einfach mal reinzuziehen.
Was möglich ist.
Was möglich ist, genau. Aber ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich glaube, ich muss mir da einfach mehr reinhören. Aber die gehören jetzt nicht zu meiner Top-1-Wahl an MusikerInnen.
Was wären denn deine Top 6?
Iron Maiden, Nummer 1.
Generell jetzt ganze Bands oder reden wir jetzt von Gitarristen? GitarristInnen.
Ach so, oh Gott, Bands.
Okay.
Bands. Jetzt muss ich direkt mal schauen. Gott. Ey, bitte fang mal nicht damit an, weil das ist, sonst komme ich in Klischees. Ich kann jetzt mal mein Spotify aufmachen. Ich muss ja gestehen, dass ich privat ganz viel Podcasts sehe. Ah ja, im Moment bin ich auf dem Queensryche
Trip,
extrem. Crimson Glory ist auch der Hammer. Bei mir ist es aber wirklich so phasenweise. Dann lass mal gucken. Ich finde natürlich die Ozzy Osbourne-Alben alle geil. Randy Rhoads.
Ja.
Dann The Night Flight Orchestra.
Echt, die ziehst du dir rein?
Die ziehe ich mir rein,
ich
ja.
Ich finde die auch ziemlich gut tatsächlich, aber ist schon sehr poppig.
Mhm. Ja, das muss ja nichts wissen. Und dann Journey. Also ich bin ja ein geheimer AOR-Aficionada. Ja, und also Phasen. Ich durchlebe Phasen in meinem Musikkonsum, muss ich sagen. Wie viel haben wir jetzt?
Ja, ich glaube, du bist schon.
Sechs? Ah ja, ach genau, was man nicht vergessen darf hier, auf jeden Fall Rainbow, Ritchie Blackmore ist also neben Dave Murray und Adrian Smith ist Ritchie Blackmore mein absoluter Gitarrengott.
Ja.
Ja, voll. Genau, die drei, würde ich sagen, sind so meine absoluten Gitarren.
Aber nicht seine Blackmore's Night-Ausfälle, schätze ich. Der macht ja so mittelalter-lauten Musik mit seiner Angetrauten in Fellstiefelchen und Wams.
Was ich aber super finde.
Also ich finde es witzig, ich finde es aber tatsächlich ganz schön cringe.
Es ist ziemlich cringe.
Also es ist witzig, weil das halt so richtig sein Ding ist, ne? Diese Mittelalter-Bums und so, aber
voll.
Das kann ich mir nicht lang geben, ohne ständig so aus Fremdscham. Mittelalter mag ich sowieso nicht. Da bin ich einfach raus. Mittelalter-Metal, Mittelalter-Feste, Mittelalter, das kann ich nicht.
Ja, da gibt's eine sehr dünne Linie, dass das nur ansprechend ist, ästhetisch.
Ja.
Für mich, also vieles cringet mir auch extrem, so in Extreme und so Zeug. Aber es gibt schon auch coole Bands, die Mittelalter als Thema haben, zum Beispiel jetzt Witch Hazel
Die sind cool, das stimmt. So, die haben das gut gemacht.
Genau.
Das finde ich auch, weil die musikalisch auch einfach, das ist irgendwie geschmackvoll umgesetzt.
Ja.
Ist aber eher die Ausnahme, finde ich, in meiner
voll.
Welt.
Und das, was der Ritchie Blackmore mit Blackmore's Night macht, cringet mir auch ziemlich, aber ich finde, der
süß.
Hat den Freifahrtschein.
Ist irgendwie süß.
Ja, voll extrem süß, weil er das auch mit seiner Verlobten oder Angetrauten macht und irgendwie genau halt jetzt das sein Ding ist und go for it. Also wirklich.
Total.
Mach alles, du hast der Welt so viel geschenkt mit deinem Gitarrenspiel. Bitte mach alles, was dir Spaß macht.
Ritchie Blackmore, auch ein kauziger Charakter.
Absolut.
Heidewitzka.
Ich glaube, hast du den schon interviewt?
Es gab ein E-Mail-Interview. Mehr nicht, weil er nicht telefonieren wollte. Und die Antwort, ich musste sehr lachen. Er hat auf jede Frage nur einen Satz geschrieben und halt nur Scheiße. Also, und dann dachte ich mir schon, du bist echt so geil. Weil der ist ja wirklich berühmt, berüchtigt. Es gibt so ein paar Charaktere im Rock- und Metal-Bereich, da weiß man, wenn du die zum Interview hast, das kann, in 90% geht es schief.
Ja, das höre ich immer, dass er ein super schwieriger Charakter ist. Vielleicht ist er sogar so ein bisschen autistisch. Kann ja sein.
Ich glaube, der hat einfach keinen Bock. Und er erzählt irgendwas.
Ja.
Und er hat auf keine einzige Frage Bock. Egal, wie du es machst. Weil, weißt, manche kriegst du, wenn du die so ein bisschen von der Fanseite packst.
Ja.
Manche kriegst du, wenn du so einen auf Kumpel, hey, ich lass mir jetzt überhaupt nicht raushängen, dass ich die cool finde oder so. Manche kriegst du irgendwie, man muss ein bisschen austesten, von welcher Seite man die jetzt angeht. Und bei Ritchie Blackmore ist einfach scheißegal. Der hat nur Bullshit geantwortet. Und so absichtlich. Und dann dachte ich mir eigentlich schon wieder, eigentlich so geil. Also er hat irgendwas mit, wenn es Klopapier zu kratzig ist. Oder also komplett random Bullshit. Und geil. Ich hab's aber eigentlich, dachte ich mir schon wieder, ja, das ist eigentlich schön, das gefällt mir eigentlich schon wieder gut.
Allein dafür bin ich schon wieder nur mehr
Ja,
Fan.
witziger Typ. Ja. Ja, ich mag ja eher so Schlamper-Gitarristen. So geschlamperte.
Ja, so ein Angus.
Ein Angus natürlich.
So ein Angus, ne?
Also Angus natürlich immer mein Favorite, aber dann auch eigentlich gleich auf mit dem Malcolm, weil der Malcolm auch ein geiler Rhythmusgitarrist. Das ist ja gar kein Schlamper-Gitarrist tatsächlich. Der Angus ist ja geschlamperter Lead-Gitarrist. Der Malcolm ist ja ein rasiermesserscharfer Rhythmusgitarrist.
Ja.
Voll. Das ist ja, deswegen funktioniert das, glaube ich, auch so gut, dass der Angus da oben drauf so rumschlampern kann, weil die anderen alle so auf dem Punkt sind. Und sowas mag ich halt. Ich mag auch Brian May, lieb ich.
Mhm. Ja, voll. Das ist also eine.
Weil der nicht nur toll Gitarre spielt, sondern ich lieb den, wie der ist. Ist der noch so schlau und dann setzt er sich für Tiere ein und dann ist er immer so ein feiner Charakter und hat so einen witzigen Humor, so ein, also so British und irgendwie den finde ich. Und dann mit seinen Haaren immer noch und er schaut so cool aus und ist einfach so richtig. Der ist irgendwie. Also den finde ich toll.
Und er hat ja selber baute Gitarre.
Ja.
Und der Sound von ihm ist einfach nur göttlich.
Und dann bin ich ja auch so ein Snowy White Ultra, weil ich ja auch mit dem privat immer noch viel zu tun habe und ich einfach finde, dass der ein ganz toller Blues-Gitarrist ist und einen ganz schönen Ton in seinen Händen hat. Und ja, das ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise. Der verschwendet halt keine Note beim Spielen, sondern da ist jede Note einzeln gesetzt und gehalten und mit Vibrato und Bends und alles so, oh, dass einem direkt ins Herz sticht. So sehnsuchtsvolle Blues-Gitarre. Da finde ich, ist der ganz toll. Genau. So viel dazu. Wir waren ja aber eigentlich bei der Nita Strauss.
Jetzt haben wir ein bisschen abgedriftet.
Ja, aber das gehört jetzt, dazu bei uns. Genau, wir waren bei der Nita. Die ist von Steve Vai hin und weg und klemmt sich dann ziemlich dahinter beim Gitarrespielen, denn nicht einmal ein Steve Vai spielt wie ein Steve Vai ohne Üben. Und sie weiß das und ist ja dann auch voll on fire und spielt dann eigentlich nur noch Gitarre. Sie gründet dann auch in der Highschool ihre erste Band, die heißen Lia Fail, und schmeißt dann auch die Schule vorzeitig, weil sie Vollzeitmusikerin werden möchte.
Wow, das finde ich, den Schritt finde ich immer richtig geil, dass man sie traut.
Das ist schon krass, aber was hätten deine Eltern da gesagt?
Ja, na, ja. Nun. Jetzt machst du erst mal was Gescheites.
Genau.
Und das war ja auch so. Also ich habe ja dann, ich kann mich erinnern, ich habe mit meinem, wie heißt das, in der Schule gibt es so diesen Lehrer, der...
Vertrauenslehrer.
Vertrauenslehrer, der dann in der Berufswahl so hilft und so. Ich kann mich erinnern, ich bin zu dem hier, der Herr Schindler, bester Lehrer in dieser Schule, bin zu dem hier, habe gesagt, ich will Musikerin werden. Und dann hat er nicht gesagt, ja, Kind, bist du narrisch, such dir einen gescheiten Job, sondern er hat zu mir gesagt, das ist eine sehr interessante Jobwahl, aber du musst üben. Und du musst damit klarkommen, dass du erst einmal nichts verdienst und erst einmal einfach finanziell nicht so gut aufgestellt bist. Das hat der zu mir gesagt. Und dann war es so, dass ich dann erstmal Abi gemacht habe und dann studiert. Weil das, also ich war selber daran interessiert zum Studieren und so, und aber meine Eltern waren auch in meinem Rücken so, jetzt lernst du erst einmal was Gescheites. Dann habe ich erst einmal Geschichte und Deutsch studiert.
Echt?
Also die Fächer, die in der Schule am liebsten gehabt habe, und habe dann meinen Bachelor gemacht und danach habe ich noch meinen Master draufgesetzt mit Literaturwissenschaft und schon auch immer so mit dem Hintergedanken, das mache ich jetzt, damit ich meine Eltern zufriedenstelle. Währenddessen aber, also man muss natürlich auch sagen, dass das deutsche Unisystem einem so die Chance gibt, viel Freizeit zu haben, und das habe ich halt auch dafür genutzt, meine Bands, oder damals war es nur Anti-Pivi, einfach viel, viel Zeit zu investieren für die Bands, Und ja.
Würdest du im Nachhinein sagen, würdest du nochmal studieren?
Wenn ich jetzt quasi aus der Schule rauskommen würde und mich entscheiden müsste? Ja, ich würde nochmal studieren und das so im Rückblick ergibt auch alles Sinn für mich, weil ich hätte zum Beispiel nie Atlantic Codex gejoint, wenn ich nicht Literaturwissenschaft studiert hätte, weil ich durch meinen damaligen Lektorenjob mit dem Mario, dem Drummer von Codex, in Kontakt geraten bin und der und so quasi auch durch diese Lovecraft-Thematik oder diese einfach die ganze Thematik rund um Weird Fiction schon sehr, sehr wichtig ist.
Ja.
Dadurch ist die Connection zustande gekommen. Von dem her, im Rückblick waren alle Schritte, die gegangen bin, Butterfly-Effekt-mäßig richtig. Ja. Aber man ist ja auch so ein wenig so seines eigenen Glückes Schmied. Also ich habe dann schon immer sehr bewusst geschaut, okay, bringt mir das jetzt was?
Ja.
Macht mir das jetzt immer nur glücklich und so? Das Einzige, was vielleicht eine coole Alternative gewesen wäre, wäre, dass ich geschaut hätte, okay, ich schaue, dass ich Musik studiere. Ich schaue, dass ich irgendwie ein Musikinstrument studiere. Weil das ist so das Einzige, wo ich mir immer nur denke, ich habe den theoretischen Background nicht. Ich habe ganz viel thematischen Background, aber ich habe den theoretischen Background nicht. Und den versuche ich mir jetzt so viel wie möglich einfach noch im Nachhinein anzueignen. Genau.
Ja.
Aber so, wie es gelaufen ist, ist schon in Ordnung.
Okay.
Wie ist
no
bei dir?
Regrets. No, ich no würde das, glaube ich, immer wieder studieren. Ich war gestern mit meiner Mama beim Kaffee trinken und dann habe ich irgendwie, ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind, habe ich irgendwie schon so gesagt, mein Gott, gell, hat so ein gutes Abitur gehabt. Ich hätte echt alles machen können. Sie so, ja, kannst jetzt Chirurgin sein oder Psychologin oder Juristin. Und dann hat sie wieder gesagt, ja, aber das wolltest du halt nicht. Ich so, ja, ich weiß schon. Cool. Ich möchte es jetzt immer noch nicht. Ich würde das nicht sein wollen, aber vielleicht, weiß ich nicht, manchmal, wenn ich einen schlechten Tag habe, denke ich mir, ich wäre gern die Person, die mit einem 1,4er Abi gern Ärztin geworden wäre.
Ja, klar, solche Gedanken hat man schon.
Dass ich mir denke, mei, bist du ein gescheites Mädel, bist halt ein bisschen faul, hast keinen Ehrgeiz, hast gerne mal deine Ruhe und der Gaudi, hättest aber wahrscheinlich, wenn du dir mal die Pobacken zusammengekniffen hättest, hättest du auch was Anständiges lernen können und dann darfst du jetzt nicht jeden Monat am Ende aufs Konto, bibbernd aufs Konto blicken und dir denken, oh, ist Miete, geht's mit der Miete noch oder wird's schon zach? Genau, das denke ich mir an schlechten Tagen. Aber an normalen Tagen weiß ich's ja, dass ich's, also, ich bin ein Mensch, wenn mir was keinen Spaß oder Sinn oder Freude bereitet, dann funktioniert's halt nicht. Und da ist mir dann Geld auch immer doch wieder so scheißegal.
Mhm. Absolut.
Und weil ich das auch, glaube ich, bin jetzt kein, glaub nicht so an Karma, aber irgendwie habe ich schon das Gefühl, weil mir Geld so wurscht ist, deswegen habe ich ja keins.
Ja,
so bissi, weil du nimmst es ja nicht in Fokus.
Genau, das stimmt. Das ist eigentlich eine sehr, sehr coole Herangehensweise an das Ganze.
Ja, ist ein bisschen so, weil, na klar, wenn ich jetzt das forcieren da, dann da ich mir überlegen, wie könnt ihr jetzt am besten Geld machen, dann da die halt irgendwas anders arbeiten und da schauen, dass ich mir irgendwo hocharbeite und so. Klar, ich bin eine kinderlose, mit 30-jährige Frau. Wenn jemand die Zeit für Karriereleiter hätte, dann ich, ja, keinen Bock. Und da
beißt sich die Katze in die Schwanz. Problem ist ja das System, wie man immanent, weil kulturschaffende Menschen einfach nicht genügend gezahlt werden, weil es halt schon seit Jahrhunderten einfach davon ausgegangen wird, dass Spaß macht.
Das immer kostenlos machen.
Ja, genau.
Beim Kfz-Mechatroniker erwartet niemand, dass er einem umsonst das Auto richtet. Aber bei Leuten, die Musik machen oder schreiben, denkt man immer, hey, du schreibst ja gern. Und da, jetzt kommt, Achtung, jetzt kommt ein Shackle-Rant. Jetzt fällt mir gerade was ein, was mich so nervt in der Kultur- und Musikbranche. Da könnte ich im Quadrat kotzen, wirklich. Wenn sich MusikerInnen völlig zu Recht aufregen über diese ganze KI-Scheiße, die auch Spotify abzieht und so. Ich meine, Spotify arbeitet ja gefühlt dran, dass die Leute nur noch KI-Musik hören, dann müssen es die Künstler gar nicht mehr zahlen und schieben noch mehr Geld ein. Und die schleusen ja schon so KI-Musik, spülen die dir ja schon rein und viele Leute merken das nicht. Und ich habe mir das mal angehört, das ist wirklich gut gemacht teilweise.
Ja, voll.
So, voll. KI, finde ich, hat in Kunst und Kultur nichts zu suchen. Im künstlerischen Prozess. Per se. Weil da killen wir uns doch jetzt alle gegenseitig. Weil ich sehe das so oft, dass MusikerInnen, die zwar ihre Musik selber schreiben und da dann ihr ganzes Herzblut reinhauen, dann schreiben sie einen Infotext, Bandinfo mit ChatGPT. Das Artwork macht ChatGPT. Die Flyer macht ChatGPT. Das sind irgendwie alles Felder, wo man vorher noch Freunde oder Bekannte mal einen 50er Omi geschoben hat oder so und gefragt hat, hey, kannst du das machen? Kannst du das machen? Also ich schreibe ja zum Beispiel auch Pressetexte und so. Und ich sehe diese Pressetexte und ich sehe, was ChatGPT da macht. Und es klingt halt in den meisten Fällen einfach scheiße. Und du kannst bei der Band XY jede andere x-beliebige Band reinschreiben. Und es klingt immer so, ist halt so generischer Bullshit. Und es geht auch ein bisschen ums Prinzip, weil ich mir denke, du willst doch auch nicht, dass die KI dir deine Musik wegnimmt. Du möchtest doch, dass die Leute deine Musik wertschätzen.
Ja.
Dass sie vielleicht sogar ein bisschen Geld dafür ausgeben, weil du da alles reinsteckst. Warum speist du dann dieses System mit und machst alles andere mit KI? Das verstehe ich nicht. Ein klares Nein. Don't do it. Ihr schierst euch alle ins eigene Knie.
Ja, es ist scheiße und ich weiß nicht einmal, ob ich sagen kann, das ist jetzt nur Phase, das wird wieder weniger, weil ich glaube, ich weiß ja, wenn ihr pessimistisch werdet, wenn ich pessimistisch bin, dann wird das alles nur immer mehr KI-lastiger.
Ne, was heißt pessimistisch? Man sieht's doch an Spotify oder so.
Ja.
Spotify ist der the fucking worst.
Mhm.
Das System ist scheiße. Der Typ, dem das kehrt, ist scheiße. Aber es funktioniert so gut und so einfach, dass die Leute einfach da bleiben. Und sobald was praktisch ist, bleibst du dabei. Ja. Und so, KI ist praktisch. Ja, und dann ist es wurscht, dass ChatGPT 50% nur Bullshit erzählt und dass es aus diversen Gründen extrem schlecht ist für die Psyche, für die Demokratie, für den Journalismus. Es ist einfach, es ist zugänglich, man benutzt es. Und da hätte ich mir von vielen Leuten in der Kunst- und Kulturbranche ein bisschen mehr Bewusstsein und Reflexion gewünscht diesbezüglich, weil ich finde, jetzt ist der Anfang und jetzt ist noch die Möglichkeit, sich aktiv dagegen zu stellen. Auch wenn es ein bisschen unbequemer ist, aber einfach, man muss doch mal ein Prinzip haben und sagen, nein. Es wäre jetzt der einfache Weg, aber nein. Ich frage jemanden, ob er mir ein Artwork macht.
Ich glaube, dass das irgendwann nochmal ein Prädikat wird.
Ja, menschengemacht. Sagst, wirklich, Label menschengemacht wie Qualitätssiegel oder sowas.
No AI. Ja.
Ist wirklich, ich glaube wirklich, dass das der Gegentrend wird. Dass man sagt, da ist nirgendwo, weil weißt du, ich frage ChatGPT alle 3 Wochen mal, Koides vor der Steier absitzen.
Ja, voll für so Alltagsdinge.
So was mache ich manchmal, aber ich
ja.
Also wie gesagt, ich verstehe das nicht, dass man sich auch noch als Künstlerin da so reinfallen lässt und dann irgendwie denkt, naja, meine Musik mache ich ja selber, aber alles andere drumherum mache ich mit KI, das verstehe ich nicht. So, rant over.
Das ist der Scheiß ist aber halt auch irgendwie, wir leben in so einer schnelllebigen Welt und ständig muss alles immer sofort parat sein. Irgendein Pressetext muss sofort parat sein. Alles muss immer sofort gepostet werden und so weiter. Es ist, die Tendenz ist halt einfach da, dass alles so schnell da sein muss. Und das füttert natürlich die AI.
Das stimmt.
Ist natürlich für die AI gefundenes Fressen. Und ich habe selber, also worin ich die AI als Chance sehe, weil, also davon wegkomme, der man sowieso nicht, glaube ich, ist die Live-Branche, weil das so wirklich so das Einzige sein wird, wo man Menschen aus Fleisch und Blut Musik machen sieht.
Ja. Ja.
Und die Live-Branche ist ja jetzt auch im Moment voll am Boomen. Und ich glaube, dass auch wieder mehr wird. So dieses Suchen nach was Echtem.
Ja, und das vielleicht dann, wahrscheinlich wirst du am Ende, wenn du Musik machst, irgendwann die Fehler drin lassen und es nicht nochmal einspielen, damit man merkt, aber dann wahrscheinlich baut die KI kleine Menschenfehler in ihre Songs ein. Also, das ist ein irrsinniges, das regt mich auf. Und zum Thema Schnelllebigkeit, das stimmt. Aber auch da, aus beruflicher Ding gesprochen, viele MusikerInnen sind einfach, das sage ich jetzt nicht, nicht bedacht darauf, dass man halt ein bisschen einen Vorlauf braucht. Und da verstehe ich nicht, warum ich 8 Monate an meinem Song rummixe, den 100. Master habe, da wo schon keiner mehr hört, was sie jetzt eigentlich anders anhört, aber den Pressetext,
der fällt mir
dann einen Tag vorm Release ein, dem ich mir seit, du musst es 2 Wochen vorher bei Spotify pitchen und so, erzählt's mir alle nichts. Und dann auch bei Labels und so. Was ich denen teilweise nachlaufen muss, da kommt dann einen Tag vor Release der Pressetext. Wo ich sag, erzählt mir nichts. Wir labern seit 3 Monaten von diesem Release. Der Song ist fertig. Der ist überall hochgeladen. Und dann beim Pressetext und sowas, da ich könnte manchmal die Wände hochgehen, weil ich mir wirklich echt denke. Und dann ist das auch ja wirklich die Chance, sich im Pressetext zu präsentieren, weil Cora, wir haben es jetzt selber gesehen, wir haben ein bisschen Promo gemacht. Und wenn irgendwo jemand was über unseren Podcast schreibt, kopiert er in der Regel oder sie aus unserem Pressetext raus. Und wie blöd wäre ich, mir diese Chance durch die Lappen gehen zu lassen, dass ich mich in diesem kleinen Schriftstück so präsentieren kann, genauso wie ich es will. Und dann kopieren es die Leute einfach und verbreiten es, weil sie kurz Zeit haben, dass sie sich selber ein Bild machen oder dass sie es umschreiben. Und dann steht das so, XY melden sich zurück. Ein Album voller Leidenschaft. Er schwingt die Metal-Axt. Das verstehe ich nicht, warum er das so runterfallen lässt, weil das ist oft liest man ja irgendwo was, bevor man es hört.
Voll, voll.
Da wäre es ja sehr smart, sich möglichst gut zu präsentieren. Gut.
Ja, es ist ein Graus.
Tut mir leid, das stand auch nicht in meinem Skript. Das hat jetzt auch den ganzen Podcast gesprengt. So, das musste jetzt kurz raus. Sorry da draußen. Aber nutzt diese blöde künstliche Intelligenz für Bullshit-Sachen.
Wo ist das nächste coole Café in dieser Stadt?
Wo ich hingehen kann und was mit Leuten machen kann.
Ja.
Also.
Sowas.
Ja. Naja.
Wie ist die beste Anordnung von Pedalen?
Genau. Wie muss ich die Kabi richtig verspaxen, dass es Brummen weggeht? Keine Ahnung, sowas. Gut. Wir waren eigentlich aber noch nicht das Strauss. Und weil wir gerade ja schon über Iron Maiden gesprochen haben, die Nita Strauss hat ja, und auch über das Thema haben wir schon gesprochen, in einer All-Female-Tribute-Band namens The Iron Maidens quasi gespielt, ab 2011.
Genau.
Und da wollte sie eigentlich den Part von Adrian Smith übernehmen. Sie hat aber dann den Part von Dave Murray gekriegt. Aber du hast ja gerade schon gesagt, wo du über Iron Maiden-Gitarristen gesprochen hast, waren das ja auch die zwei, die du... Welchen Part würdest du am liebsten spielen, wenn es müsstest?
Okay.
Du als altes Maiden-Schlachtpferd.
Also ich sage ja immer, dass Adrian Smith so mein Herzensgitarrist ist, weil der so schön bluesig ist und einfach das Feeling hat. Wenn ich es mal in Anführungszeichen leichter machen würde, dann würde ich Adrian Smith wählen. Wenn ich mir jetzt denke, okay, ich gehe jetzt in die Vollen und ziehe mir das komplette, also zieh mir das rein, woraus Iron Maiden gebaut ist, dann würde ich Dave Murray wählen, aber der ist schon nochmal eine Liga höher. Weil der so, also der hat ja wirklich einen Signature-Style.
Ja.
Adrian Smith hat auch einen Signature-Style, aber Dave Murray schon noch mehr. Weil der so wirklich so einen blumigen Stil hat. Und so richtig gedudelt.
Ja.
Und ja. Aber ich glaube, wenn ich jetzt extrem viel Zeit hätte, dann Dave Murray, wenn jetzt jemand morgen Kummer hat und sagen hat, okay, jetzt joins die Iron Maidens, dann Adrian Smith. Okay. Und natürlich gibt's dann Yannick Anno.
Ja, aber da muss aber man halt Yannick schon die Moves auch drauf haben dazu.
Genau. Und die Kollegen. Das weiß ich jetzt schon, dass ich den
Der tänzelt schon sehr leichtfüßig. Kann.
Ja,
das
voll.
Ist krass. Also ja. Das ist, das muss man dann beides drauf haben. Mein Gott, ich würde meine Gitarren, die würden überall hinfliegen. Bumm, schon wieder an in der Decken. Scheiße, bumm, das Fenster eingeschmissen. Oh, scheiße. Das wäre
ja, das ist ja krass, wie der die Gitarre da in die Luft schleudert. Das ist ja Wahnsinn.
Der wirbelt. Hast du es schon mal probiert?
Ja. Nein. Ich habe auch noch, nein.
Zu gefährlich.
Das höchste der Gefühle, aber ich glaube, das habe ich mal drannt. Ich hab mal geträumt, dass ich mal, das macht den Move macht der Janne, glaube ich, auch, dass ich meine Gitarre so einmal umschwinge.
Ja, genau. Den macht er, ja. Ja, dieses, genau. Der, das, ja. Ich glaube, ich habe mal ein Auge ausschlagen oder einen Armbrecher oder keine Ahnung was. Sie war außerdem, und das habe ich zum Beispiel nicht gewusst, die offizielle, also ich wusste gar nicht, dass sowas geht, die offizielle Inhouse-Gitarristin von The Los Angeles Kiss. Das ist das Football-Team von Gene Simmons und Paul Stanley von Kiss. Und sie war da quasi feste Gitarristin. Und immer wenn die ein Spiel gehabt haben, hat sie die Nationalhymne gedudelt und halt weiteres Zeug da gespielt, was ich irgendwie, das ist irgendwie ein recht ungewöhnliches Engagement für Musikerin, oder? Stell dir vor, du wärst beim Jahnstadion angestellt.
Ja, voll geil. Naja, beim Jahnstadion fand ich das so geil. Aber so von der Kiss, was? Football-Mannschaft
ja,
oder was?
Football-Team, Los Angeles
Kiss. Das ist doch schon cool.
Was? Und das Jahnstadion cool. Fandst du nicht cool? Wenn du da immer
ja,
vor...
Ja, doch.
Wenn die einlaufen... Naja. Weißt du, was läuft denn da, wenn der Jan A. läuft? Gibt's irgendeine...
Das war der Donauwalzer. Du fragst die Falsche. Wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung.
Naja, also falls uns irgendwer zuhört, der was mit Mrs. Vaughan zu tun hat.
Also ich sag mal so, ich würde lieber für die KISS-Baseball-Mannschaft dudeln.
Das verstehe ich, aber ja. beim Jahnstadion bist du halt gleich.
Da bin ich gleich am
Eck. Das kannst du halt, weißt du, das wäre meist eine Stunde am Nachmittag, wenn es gut gezahlt ist. Also meldet euch.
Kann man schon machen.
Meldet euch. Da kannst du dann mit dem Hüftgitarren gut spielen und die wie bei ZZ Top wirbeln. Den wir immer noch.
Mensch, über den Hüftgitarrengurt haben wir schon lange
nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, gut, dass man den mal wieder ist. Es ist immer noch keiner bei uns angekommen.
Na, viermal hat sie noch
nicht
gemeldet.
Das ist echt so tragisch. Das streibe ich mir auf mein Whiteboard. Hab hier eins. Hüftgitarrengurt Akquise.
Gut. Gut.
2014 gibt's dann einen Big Karriere-Step, weil dann kommt sie endlich zu dem Herren, für den sie wahrscheinlich am bekanntesten ist. Weil die Nita Strauss ist ja die Gitarristin von Cora, du weißt es?
Alice Cooper.
Ganz genau. Und da ist es nämlich so, dass die Orianti, auch eine Gitarristin, ausgestiegen ist und Alice Cooper auf der Suche war nach einem Ersatz an der Gitarre. Und die Cora hat sich dann beim Produzenten Bob Ezrin beworben. Das ist ein Herr.
Nein, nicht die Cora.
Die Cora. Na, die Nita. Was ist denn heute?
Die Nita.
In meinem Internet. Die Cora. Bist du dir sicher, dass du dich 2014 nicht beim Alice Cooper beworben hast?
Lass mir nur mal nachdenken.
Vielleicht solltest du das mal machen. Vielleicht war das jetzt ein freudscher Versprecher.
Ich glaube,
es wäre der Wahnsinn, wenn du mal bei Alice Cooper Tourgitarristin wärst, Cora. Dann komme ich aber mit. Ist mir egal, ob du das willst oder nicht.
Das wäre schon mal fein. Ja.
Ja, die Cora hat sich da nicht beworben, die Nita hat sich beworben. Und zwar mit einem Bewerbungsvideo. Und sie wollte da halt unbedingt dabei sein. Klar, ist eine Riesenchance. Mhm. Und sie hat halt dann alles gegeben. Sie hat alles gezeigt, was sie kann. Sie hat ihre Shredder-Vorbilder gechannelt. Sie hat die Finger rauf und runter am Griffbett. Sie hat sich die Finger blutig gespielt. Sie hat voll auf die 12 gegeben. Und dann hat der Bob Ezrin, der Produzent, nach 3 Minuten das Video weggeklickt und gesagt, na, sorry.
Okay, krass.
Das ist nicht das, wonach wir suchen.
War sie zu modern?
sie war, glaube ich, in ihrer Ambitioniertheit zu technisch.
Ja, okay.
Mhm. Weil Alice Cooper ist ja immer noch a Rock'n'Roll Band.
Genau.
Und es war Bob Ezrin zu shreddig. Also es war ja gesagt, du spielst krass Gitarre, aber das ist nicht das, was wir in der Alice Cooper Band suchen. Und
es ist ja auch mal interessant zu hören, dass man das Virtuosität nicht unbedingt Wahlkriterium Nummer eins ist. Ne? Ja.
Ja, er hat gesagt, das ist so Musik, da braucht man viel Attitude und Guts. Und das muss man auch im Spiel spüren. Und es darf halt nicht zu steril. Also ich glaube, es war zu steril einfach für diese Art von Musik, die Alice Cooper macht.
Wie findest du die Musik von Nita Strauss?
Ich habe mir, wo das rausgekommen ist, ihr Soloalbum mal angehört.
Hm.
Das war ja 2018 und das ist schon lange her. Und es ist halt auch, also auch da muss man Guts haben, ist ja ein Instrumentalalbum.
Ja.
Und das ist für mich schwierig, weil ich bin keine... ich höre mir an, wie geil jemand Gitarre spielt.
Ja, genau. Das ist genau derselbe Grund, warum ich jetzt nicht Joe Satriani.
Genau. Ich brauche einen guten Song. Und wenn in dem guten Song jemand geil Gitarre spielt, voll geil. Aber jetzt mal ein Instrumental finde ich auch cool, wenn es so wirklich so eine Geschichte erzählt mit einem Instrument. Aber das ist mega gut gemacht. Aber ist jetzt für mich persönlich, mein Geschmack trifft's nicht ganz.
Ja, ich bin da jetzt auch nicht, ich bin auch so ungefähr wie du. Ich höre die jetzt auch nicht privat. Und für mich ist er tatsächlich ein bisschen zu modern, zu viel, einfach so ein bisschen zu viel.
Ja, auch so die Produktion, dieses ganz krass moderne, auch am Schlagzeug und so, das ist auch nicht so ganz meins. Sie hat dann bei Alice Cooper aber um eine zweite Chance gebeten und die hat sie bekommen. Und dann hat sie gesagt, sie hat dann gecheckt, worum es geht und hat es dann nochmal gemacht und dann haben sie gesagt, now you've got it.
Cool.
Und dann hat sie den Job bekommen. Und finde ich auch irgendwie total cool, dass sie dann gesagt hat, okay, bin ich falsch rangegangen, kriege ich noch eine zweite Chance, ich würde euch gern zeigen, dass ich es umsetzen kann und dass ich das auch kann, was ihr braucht in der Band.
Ja, voll.
Und das ist natürlich schon ein Karrieresprung, der sich dann auch gewaschen hat, finde ich. Mit Alice Cooper um die Welt zu touren. Und mit Alice Cooper habe ich es jetzt echt schon oft gesehen, die Nita Strauss, und da fand ich sie auch immer ziemlich cool.
Ja, also, die hat ja dann auch so ihre Solo-Einheiten.
Ja, ja, und,
so. Und
deshalb ist schon eine coole Brezen auch auf der Bühne. Ist cool zum Anschauen. Und wenn du jetzt dir irgendwen aussuchen könntest, mit dem du auf Welttournee gehen könntest als Gitarristin. So eine Tour. Mal Gitarre spielen.
Oh Gott!
Als vierte Gitarristin bei Iron Maiden. Jetzt.
Das sind Fragen.
Jetzt ohne Selbstzweifel und Imposter-Syndrom. Nur wer geil wäre.
Okay. Also jetzt stellen wir mal uns eine Welt vor, wo die Cora sagt, okay, locker, leicht kriege ich das von den Finger. Ich habe überhaupt keine Anxious, Anxieties.
Genau.
Ja, natürlich wie immer Iron Maiden halt, ne? Und ja, Wasp.
Ja. Mit Wasp willst du auf Tour gehen? Ja gut, dann musst du nicht fui spuien, das kommt ja eh alles vom Bundle. Inzwischen.
Ja,
sorry, Blackie Lawless.
Also,
da wollte ich vorher bei Richard Blackmore noch sagen, es gibt so ein paar Charaktere, die sind verschrien für ihre Launigkeit bei Interviews und da gehört der Blackie Lawless auch dazu.
Ja, ich glaube, dass sofort. Ey, und ich will... Boah,
aber das wäre geil.
Ich glaub,
irgendwie geil wäre es schon.
Wenn es jetzt allein ums Musikmachen geht, auf der Bühne stehen und touren, hätte ich voll Bock auf was. Boah, das wäre so geil. Aber ich glaube, ich hätte kaum Bock auf den...
Ja,
also
verstehe ich. Ich glaube, der echt Handwechsel.
Hätte ich null Bock drauf auf den.
Weil der jetzt ja auch wie Alice Cooper ein sehr christlicher Mensch geworden ist.
Ach so.
Die sind ja dann erst sind's alle Alkoholiker und dann werden's clean und dann sind's alle sehr christlich. Das ist echt oft so. Ist beim Alice Cooper auch so gewesen.
Ja. Alice Cooper wäre natürlich auch eine coole Wahl. So als Tourgitarristin. es gibt so viele Bands. Also das ist jetzt, ich will jetzt auch nichts ausschließen. So.
Nee, ist ja nur so Brainstorming. Weißt du, Wasp finde ich schon eine sehr, sehr gute Wahl tatsächlich.
Ja, weil die Musik ist einfach geil.
Das ist so breitbeinig. Das ist
voll.
Da glaube ich, hat man Salva de Gaudi auf der Bühne, das einfach zu spielen.
Genau, genau. Ja, genau.
Ja.
Exakt das.
Ja. Die Nita ist dann also...
Und bei dir?
Ach, ich spiele nicht. Ich sehe mich
ja, du musst
ich
jetzt
seh mich nicht als Gitarristin.
Ach so.
Ich klimper halt ein bisschen Gitarre. Ich würde, wenn, dann vielleicht eher singen, aber...
Ja, und als Sängerin, Tour?
Boah. Du, gell, ich stelle hier die Fragen, Cora. Also, weiter im Text.
Okay.
Ich weiß es gar nicht, weil weiß gar nicht, ob es dann so die Musik, klar, die muss geil sein, aber du musst ja echt damit die Leute auskommen, gell? Das ist immer die Frage, wonach man geht.
Ja, das ist ja das.
Ob man sich Leute denkt, wo man denkt, mit denen ist im Tourbus dann auch funny. Mhm. Oder ob man halt was nimmt, wo man die Musik hört und da muss ich nochmal in mich gehen. Beantworte ich dir beim nächsten Mal.
Gut. Ich hoffe, ich merk's mal.
Bestimmt. Haha. Ich merke mir, glaube ich, überhaupt nichts. Also ich merke mir überhaupt nichts. Aber vielleicht merken sich's ja unsere HörerInnen und weisen uns nochmal darauf hin. Sie spielt ja quasi nicht nur bei Alice Cooper, das ist ihr Hauptengagement, mit dem tourt sie seitdem. Sie ist auch Studio- und Session-Musikerin. Es gibt ja auch bei Netflix diese Doku Hired Gun, wo es eben um berühmte Studio- und Session-MusikerInnen geht, da ist Lita Strauss auch mit dabei.
Die ist auf Netflix?
Mhm.
Ja, cool.
Das ist, glaube ich, eine Doku von Netflix, die ist 2017 erschienen.
Ja.
Die kann man sich sehr gut anschauen, das ist sehr spannend. So, Studio-MusikerIn sein ist schon nochmal ganz ein anderes Biest. Das sind irgendwie, das ist so wie so die andere Seite der Medaille des Musikers. Die eine sind die outgoing Live-Maschinen und das andere sind irgendwie die Nerds, die gefühlt auf jedem Album und teilweise auch Parts eingespielt haben, wo der Name gar nicht steht, weil es eigentlich der Musiker einspielen hätte sollen. Und so. Die haben so überhaupt kein Ego, habe ich das Gefühl.
Die sind einfach nur extrem gute MusikerInnen.
Und die brauchen diesen Fame nicht.
Ja, genau. Ja.
Und die haben nicht diese Persönlichkeit, die, wo man so sagt, ah, oh, hier bin ich, schaut's mir, oh, feiert mich. Die hocken halt im Kammerl, spielen die krassesten Sachen ein und in der Regel weiß es niemand.
Ja, ja, das ist so, Session-Musiker ist so in der Karriereleiter einer MusikerIn, glaube ich, so das ist so der Top-Part. Also man ist es wirklich Ansichtssache. Ich glaube, wenn man introvertiert ist, so wie ich, Dann denkt man sich, okay, so Session-Musiker, das war, wenn ich das wirklich runterreiß und einfach richtig guten Job liefere im Studio, ohne jetzt irgendwie groß mich selbst präsentieren zu müssen, das ist schon ziemlich cool.
War das nicht Fahrt?
Ehrlich gesagt, vielleicht auf Dauer Fahrt. Ich finde da so diesen Thrill von Auftritten, finde ich auch sehr gut und an dem näher ich mich auch, glaube ich, von dem her, so eine gute Mischung wäre wahrscheinlich am besten. Und das macht ja die Nita Strauss auch, ne? Die hat ja Best of Both Worlds.
Ja,
so.
Die macht echt einiges. Und das Soloalbum, das heißt Controlled Chaos, das haben wir schon kurz besprochen, das ist quasi ihr Solo-Debüt, das ist 2018 rausgekommen. Und ich finde es eigentlich ganz cool, weil sie hat das quasi mit so einer Kickstarter-Kampagne finanziert, weil sie sich vorab kein Label suchen wollte, sondern sie wollte das alles selber machen.
Cool.
Die Kampagne hat auch das Achtfache vom Initialbetrag eingefahren und hat dann alle Gitarrenspuren, alle Bassspuren selber eingespielt, hat selber produziert, hat auch das meiste Engineering selber gemacht. Also hat da richtig viel gewuppt an der Platte, was ich richtig cool finde. Und was wir eben schon gesagt haben, hat ja wirklich auch einfach mal ein Instrumentalalbum im Jahr 2018 rausgeballert, was jetzt wirklich auch kein Publikumsgarant ist.
Mhm.
Da finde ich schon auch, dass man dafür Guts haben muss und da merkt man schon auch, wie fokussiert sie wirklich auf dieses Instrument Gitarre ist, weil das bei ihr wirklich im Zentrum steht. Und auch wenn mir das jetzt musikalisch nicht so zusagt, weil ich einen Song mag per se, finde ich sehr bewundernswert, dass man das so durchzieht. Und interessanterweise, ist irgendwie auch ein bisschen antizyklisch, finde ich, hat das Album tatsächlich, wo das rausgekommen ist, sofort in einigen Kategorien von den Billboard-Charts richtig eingeschlagen.
Okay.
Also es war da echt an den vorderen Plätzen. Und ein witziger Side-Fact, da ist ein Song drauf, der heißt Mariana Trench. Und das wird der offizielle Titelsong von Next Takeover War Games 2018 des World Wrestling Entertainments.
Nein. Haha, siehst. Das haben wir schon wieder.
Das haben wir schon wieder bei der Rock-Wrestle-Connection.
Ja.
Das ist nämlich so, ihr Boyfriend, inzwischen Ehemann, hat sie quasi in diese Wrestling-Welt eingeführt. Und sie ist dann selber schnell Fan geworden. Hat das voll geil gefunden.
Er ist aber kein Wrestler, oder?
Er ist Wrestling-Fan.
Fan. Mhm.
Und sie hat dann auch 2018 wirklich angefangen, bei so Pay-Per-View-Events von der World Wrestling Entertainment Dings mitzuspielen und hat zum Beispiel auch im selben Jahr die Einlaufmusik bei der 34. WrestleMania in New Orleans gespielt vom Wrestler Shinsuke Nakamura. Das ist scheinbar ein bekannter Wrestling-Typ und der ist sie quasi live daneben gestanden und hat seine Einlaufmusik mit der Gitarre gespielt.
Oh, geil.
Schon ganz cool eigentlich, oder?
Mhm.
Mhm. Und 2018 war ein gutes Jahr für Nita Strauss. Da hat es ziemlich gescheppert in ihrer Karriere. Sie hat auch ein Signature-Gitarrenmodell bei Ibanez bekommen. Und zwar als erste Frau ever.
Oh, wow.
Ihr Modell heißt Ibanez Jiva 10. Bei welcher Marke hättest du gerne das Signature-Modell, wenn du es da wieder einfach aussuchen dürftest? Be careful what you wish for.
Yes, yes. Sehr unrealistisch Gibson, eher realistisch Jackson.
Warum Gibson unrealistisch?
Weil die, also für so, machen die überhaupt Signature-Modelle? Schon,
ja,
oder?
Ja, das Slash hat.
Ja gut, ich bin heute jetzt nicht
ja,
das Slash.
Ja, noch nicht, gell? Cora. Als falls jemand von Gibson zuhört.
Ja.
Liebe Firma.
Firma Gibson. Ihr habt es jetzt mal gehört. Das ist schon sehr großer Wunsch. Aber wenn es nicht Gibson ist, dann war er jetzt Jackson. Jackson kann ich mir schon sehr gut vorstellen. So ein Signature-Modell.
Ja, das wird auch. Mhm. Würde ich mir schon wünschen, dass das noch passiert.
Das wäre doch nice.
Das wäre schon geil.
Ja.
Wie wird das dann heißen? Na, das überlegen wir uns noch. Vielleicht habt ihr da draußen eine Idee. Wenn die Cora bei Jackson ein Signature-Modell kriegen würde, wie sollten wir alle zusammen, weil wir da ja dann mitreden, ist klar, wie sollten wir dieses Modell nennen? Da überlegen wir jetzt mal kurz. Okay, also wir überlegen uns den Namen für dein Signature-Modell. Das finde ich schon mal gut.
Ich überlege einmal, aber ob ich dann nur Mitspracherecht habe, ist
das überlegen wir dann wieder alle zusammen, ob die Cora da Mitspracherecht hat. Und noch ein paar weitere Peaks aus ihrem Leben. Im Januar 2022 landete ihr Song Dead Inside auf Platz 1 der Billboard Mainstream Rock Charts. Was krasses. Sie war damit die erste weibliche Rockkünstlerin in 32 Jahren, der das gelungen ist.
Oh.
Ich habe das mal nachgeschaut. Wenn ich richtig recherchiert habe, war die letzte Künstlerin vor ihr Alana Miles im Jahr 1990 mit Black Velvet.
Okay, krass.
32 Jahre. In dem Jahr auch 1990, da war auch Alana Miles die einzige Künstlerin. Mhm. Also es war nur Herren der Schöpfung, alles Namen, die man kennt. Und nach 32 Jahren ist es dann Nita Strauss gelungen, nochmal als Female Artist auf Platz 1 zu landen in diesen Charts.
Der Billboard Charts.
Billboard Mainstream Rock Charts.
Okay.
Finde ich, also 32 Jahre ist schon eine lange Zeit.
Ist schon sehr lange Zeit. Ich weiß nicht, wie aussagekräftig diese Charts sind. Sind die aussagekräftig? Ist das was Relevantes oder ist das?
Ja, also die Mainstream Rock Charts schon. Es gibt ja natürlich sehr viele Zersplitterungen bei diesen Charts. Also da gibt es ja dann wirklich sehr viele Nischen. Mhm. Aber ich glaube, die Mainstream-Rock-Charts sind schon eine aussagekräftige Größe.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Und was für sie persönlich natürlich auch schön ist, dass sie jetzt auf jeden Fall eine gute Bekanntschaft, eine persönliche mit Steve Vai pflegt, mit ihm auch schon gemeinsam aufgetreten ist, haben beide schon gemeinsam Gitarre gespielt und so. Das ist natürlich schon auch krass, wenn du, keine Ahnung, mit 11 oder 13 Jahren im Fernsehen Steve Vai an der Gitarre siehst und dir denkst, oh!
Ja.
Und 20 Jahre später stehst du dann irgendwie auf der NAMM-Show oder so beim Ibanez-Stand und du und Steve Vai spielt da was. Das ist
schon Drama.
Krass. Und ich find's einfach so eine schöne Geschichte auch, wie es sich lohnen kann, sich so reinzuhängen. Weil wie gesagt, ich bin ja überhaupt keine Reinhängerin und aus mir wird auch keine super geliebte Musikerin mehr, aber ich finde das so faszinierend, wenn man so ein Moment hat, der irgendwie das ganze Leben bestimmt und man dann einfach alles drauf und dran setzt, dass man eine gute Musikerin wird.
Ja. Und es ist, und sich vor allem auch nicht davon abbringen lässt.
Ja.
Ich glaube, dass es bei ihr auch das Milieu ist. Also wenn man in LA aufwächst, dann hat man ja meistens schon so diese, dann hat man das schon eher im Blut, dass man Künstlerin wird, wie wenn man jetzt in
Amsberg.
Hinterhugel, Hapfingen oder Amsberg aufwächst. Wobei Amsberg ist eine sehr musikalische Stadt, von dem her.
Ja, aber ich glaube, in LA ist halt dieses, ich breche jetzt die Schule ab und werde Schauspielerin oder Musikerin, ist jetzt nichts, was jetzt die Allgemeinheit dazu bringt, dass man sagt,
ja,
was?
Das gehört.
Das macht halt irgendwie gefühlt so jeder Dritte
zum
wahrscheinlich.
Guten Ton,
ja.
So. Ja, genau. Ja, cool.
Aber, ja, coole, sehr coole Frau. Sie hat dann 22 mal kurz den Alice Cooper auf Pause gesetzt und ist dann mit einem Popstar unterwegs gewesen. Sie hat dann für Demi Lovato gespielt, war mit der auf Tour. Und es war ja zu der Zeit irgendwie gefühlt auch immer so ein kleines Ding, dass manche Rockstars mit Popstars unterwegs waren. Da war der Nuno Bettencourt von Extreme zum Beispiel auch mit Rihanna.
Okay, cool.
Auf Tour, also so ein bisschen so unlikely friendships irgendwie.
So wie Michael Jackson und Jennifer Batten.
Ganz genau. Das ist auch was sie dann noch sagt. Also auf Jennifer Batten kommt sie auch noch zu sprechen. Und sie ist dann aber 2023 wieder in den heimeligen Schock-Rock-Shows von Alice Cooper zurückgekehrt und ist da bis heute dabei. Und ansonsten ist Nita Strauss neben ihrer Gitarrenfanatik auch eine ziemliche Fitness-Freak.
Mhm. Ich folge der ja auf Instagram, die ist ja voll krass.
Also ist ja richtiges Viech auch, gell?
Ja, ja, voll.
Und die hat auch ein eigenes Fitnessprogramm, das sie verkauft und so.
Ah, okay.
Ich glaube, das ist also ein bisschen als Strategie, um mit dem zurückliegenden Alkoholismus umzugehen.
Ja.
Sie hat ja circa 2015 aufgehört zu trinken und Drogen zu nehmen und bezeichnet sich selbst schon auch als ehemalige Addict. Also sie sagt auf jeden Fall, dass sie ein Problem mit Alkohol hatte. Nicht im Sinne von wie bei Nikki Sixx oder so, mit Ausfällen. Sie hat auch gesagt, sie hat jetzt nie wegen Alkohol eine schlechte Show gespielt oder so, weil dafür ist sie viel zu viel Profi, aber sie hat viel zu viel getrunken. Und ihr damaliger Partner, eben auch heute noch ihr Ehemann, hat halt dann auch irgendwann so gesagt, hat ihr ein Ultimatum gesetzt und hat gesagt, also ich schaue dir jetzt nicht dabei zu, wie du dich hier so zammrichst. Ich liebe dich, aber ich kann nicht zugucken, wie du dich totsäufst. Deswegen, entweder wir kriegen das jetzt irgendwie hin oder ich kann mir das nicht mit anschauen.
Also war das bei ihr dann vor allem auch so im privaten Zuhausebereich, dass sie halt einfach regelmäßig die Kante gegeben
hat? Ja, und auf Tour schon auch.
Okay, ja.
Schon nach dem Gig und so. Also sie hat schon gesagt, es ist schon auch ein paar von ihren Kollegen aufgefallen, aber es war halt immer so ihre Rechtfertigung, dass sie sagt, naja, meine Shows sind gut.
Ja, das ist genau das, ne? Also auf Tour, es ist wirklich sehr gefährlich.
Haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass sich das so schnell einschleicht.
Vor allem, wenn du viel mit Männern unterwegs bist. Also ich weiß nicht, keine Ahnung, ich habe keinen Vergleichspunkt. Wenn man viel mit Frauen unterwegs ist, da wird auch was trunken. Aber ich glaube, das ist schon nochmal, weil die Männer der Schöpfung ja oft sehr viel mehr trinken als Frauen, dass man da halt irgendwie so diesen unterbewussten Drang hat, mitzuhalten und einfach irgendwie auch da dabei zu sein und sie nicht selber irgendwie auszugrenzen und so Scheiß, ne?
Ja.
Ja.
Und ich glaube einfach, das Touring-Life ist für viele Menschen einfach schwierig. Und
ja,
es ist auch schwierig, wenn du das sehr regelmäßig fast nur noch machst. Es sind komische Rhythmen.
Ja.
Du bist irgendwie sehr einsam, obwohl du immer unter Leuten bist.
Mhm.
Du hast zwar immer diesen Adrenalinschuss am Abend, aber drumherum verschwimmt alles so. Du hast irgendwie so einen weirden Rhythmus.
Ja.
Also ich glaube ja, da so viele tourende Rock und auch andere, also so viele MusikerInnen, ja, die auf Tour sind, Probleme mit Addiction haben, gehe ich davon aus, dass in diesem Konzept irgendwas schwierig sein muss für die menschliche Psyche, weil sonst würde es nicht so viele Leute da bröseln.
Ja. Also du hast ja, wenn du einen Auftritt spürst, eben diese komplette Adrenalinspritze. Und ich glaube, wenn du dann, ich sage ja immer, Musik machen ist für mich wie eine Droge, wirklich. Es ist echt so. Es ist, nichts bringt mich so in ein High wie Musik machen. Und ich glaube schon, dass man auf Tour dann einfach auch so diesen Endorphinrausch beibehalten möchte die ganze Zeit über, ne? Weil sonst fällt man halt wirklich in ein Loch und ist unbrauchbar. Sowohl menschlich als auch vielleicht professionell.
Ja.
Also ja, es ist, wie du sagst, das Touren. Also entweder du machst halt wirklich, du trinkst überhaupt nichts, was ja viele auch machen.
Ja.
Und damit sehr erfolgreich sind. Aber natürlich, es macht auch Spaß, Alkohol zu konsumieren und sich selber zu feiern. Und wenn dann, wie bei Nita Strauss, das Ganze nicht irgendwie Einbußen in ihrer Performance hat, dann stellst du halt schon die Frage, ja, warum nicht? So.
Ja. Und es war halt auch so, weil Alice Cooper ist ja selber trockener Alkoholiker.
Mhm.
Aber sie hat ja gesagt, er ist halt, da ist trotzdem überall Alkohol, weil die anderen dürfen trinken und er braucht es nicht, dass da kein Alkohol ist. Da ist überall Wein und Bourbon und Alice Cooper trinkt halt einfach nicht, weil er seit 30 Jahren nicht mehr trinkt. Und das Umfeld also trotzdem, da ist immer Stoff da.
Mhm.
Und zum Thema Alkohol, nur noch mal kurzer Spaßverderber-Disclaimer von mir, weil es halt eh schon wurscht ist. Also, ich möchte es nur noch mal betonen, kein Alkohol zu trinken ist super. Ich trinke selber Alkohol, ab und zu, viel weniger als früher. Ich habe in meinen Twenties so gesoffen.
Ich auch.
Ich bin froh, dass ich noch Gehirnzellen übrig habe. Das war so bescheuert und drüber, also wirklich und auch ungesund. Das war ungesunder Alkoholkonsum, wobei man sagen muss, es gibt keinen gesunden Alkoholkonsum.
Ja,
es gibt richtig. Auch keinen unbedenklichen Alkoholkonsum. Alkohol ist Gift und jeder Schluck im Körper ist Gift im Körper. Das gesunde Gläschen Rotwein existiert nicht.
Mm-mm.
Ein Gläschen Prosecco in der Schwangerschaft schadet extrem.
Mm.
Und Deutschland zählt einfach weltweit zu den fucking Hochkonsumländern auf dieser Erde. Und so wie wir sozialisiert sind und wie wir das gelernt haben, das ist einfach nicht normal.
Das ist eigentlich krass.
Bei uns gibt zu allem ein Glaserl irgendwas.
Na, freilich. Es fängt schon in der Früh an. Oh, Weißwurst, Frühstück, aufgeht.
Weißbier, Prosecco, Weißweinschorle, ein Spritz nachmittags. Also es gibt keine Gelegenheit, wo man in Deutschland nicht sozial anerkannt saufen kann.
Mhm.
Und wie gesagt, ich trinke selber Alkohol viel weniger als früher, aber da hat sich ja auch die Wissenschaft inzwischen, also wie gesagt, es gibt immer noch so alte, eingesessene Ärzte, die sagen, ein Glas Rotwein auf Nacht, das ist gut, der Prosecco in der Früh bringt den Kreislauf in Schwung. Wie gesagt, do it if you like it, aber es stimmt wissenschaftlich gesehen einfach nicht.
Mhm.
Und am Schluss noch ein Zitat von Nita Strauss. Es ist wichtig, als Vorbild zu fungieren, auch wenn man kein großes Vorbild ist, im Sinne von großer Rockstar oder sowas.
Mhm.
Als ich aufwuchs, gab es nicht viele Gitarristinnen in der Szene und es war schwer, jemanden zu finden, der meinen Vorstellungen entsprach. Für mich war diese Person Jennifer Batten. So wie du es ja gerade quasi angesprochen hast.
Ja.
Also sie zählt ja in ihren Top-Gitarreros eigentlich immer nur Herren auf, eben aus Mangel an Alternativen irgendwie. Aber Jennifer Batten war so die eine große Figur, die sie hatte. Und das haben wir auch schon oft in diesem Podcast angesprochen, dass es auch so wichtig ist, dass für Girls oder nicht-binäre Menschen oder einfach mal auch nicht-männliche Vorbilder in der Musik da sind.
Ich kann mich auch erinnern, dass ich Jennifer Batten relativ früh entdeckt habe auf YouTube-Videos und so weiter. Ich habe dann aber die Musik von ihr nie weiter verfolgt. Aber die war mir schon immer die war mir schon immer bekannt.
Das war schon immer klar, dass eine gute Gitarristin, die existiert und so. Ja, ja, genau. Voll. Eine von den wenigen.
Hm.
Und genau, das war das bisherige Leben von Nita Strauss.
Cool.
Auch sehr vor cool. allem als Aufhänger, um dich eigentlich viel auszufragen über deine Gitarre. Und für mich, um eine kurze KI-Hass-Tirade loszulassen. Spontan.
Das hat ja perfekt funktioniert.
Ja, wunderbar. So, genau, alles wie geplant.
Schön. Ja, cool. Danke, Shake. Sehr cool.
Danke, Cora, auch für die Einblicke in deinen Gitarristinnenhirn.
Ja, gern.
Und Iron Maiden, meldet euch gern bei uns. Gibson oder Jackson, meldet euch gern bei uns.
Auch.
Firma und mit dem geschissenen Hüftgitarrengurt, meldet euch endlich einmal gern bei uns.
Jetzt wirklich einmal.
Jetzt wird's dann langsam, hat der Spaß, hallo.
Vielleicht erbarmt ihr eine oder einer von unseren Schneerosen und schreibt die Firma an.
Ja, das wäre so hervorragend.
Und sagt, da gibt's diesen Podcast, die reden ständig über euch.
Ja.
Bitte.
Schickt's denen doch nur mal zum Probieren.
Ja, einfach die Gurte.
Ja. Das wäre schon gut. Das wäre gut. Da würden wir uns sehr freuen. Weihnachten steht vor der Tür, liebe Leute.
Auch das, genau.
Ja, gut.
Ja, schön.
Du startest dann jetzt in deinen Musikunterrichtstag.
Na, heute sind Ferien. Heute ist ganz
entspannt. Heute sind ja Herbstferien, genau.
Ja, genau.
Ach, heute sind Ferien. Ja, ich starte jetzt in meine Katzenarbeit. Ich muss heute zu den Kitty Cats. Das ist heute mein To-Do of the Day.
Richte einen schönen Gruß von mir aus.
Allen 89 einzeln.
Ja, bitte.
Schönen Gruß für die Cora, schönen Gruß für die Cora, schönen Gruß für die Cora. Da bin ich auf jeden Fall 6 Stunden beschäftigt, dann ist mein Schicht gleich oben.
Hätte nicht langweilig.
Das ist gut.
Ja.
Dann mache ich das. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Genau.
Am Dienstag.
Ja.
Mit der nächsten Episode. Ich freue mich schon.
Ich mich auch.
Bis dann, ihr Lieben. Ciao, ciao.
Bis dann.